Ja, ich bin gefragt worden eigentlich zu zwei Themen. Das eine Thema ist diese große Diskussion unter Gläubigen in Bezug auf den Abfall. Und das zweite Thema ist dann noch auch über die Frage der Erwählung und Vorherbestimmung. Das sind zwei Themen. Das eine, wir werden schauen, wie weit wir kommen heute. Wir haben ja drei Abende. Und mir ist es eine Hilfe, wenn Sie mir auch Fragen abgeben oder Fragen stellen, die ich mir notieren kann, damit ich weiß, worauf ich besonders Augenmerk legen soll. Also scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Oder wenn Sie ein Blatt Papier brauchen, hier habe ich ein paar Zettel, können Sie natürlich auch da was draufschreiben und abgeben. Sodass wir dort kratzen, wo es juckt. Zuerst zu dem Thema, ich sage jetzt mal was Allgemeines, ein paar Gedanken zu dem Thema Abfall und Heilsgewissheit. Ja, ich fange einfach mal hier an. Es ist ja die Frage, unter Christen oft heftig diskutiert, man nennt das oft die Verlierbarkeit. Ja. Verlierbarkeit. Glaubst du an die Verlierbarkeit des Heils oder nicht? Das sind alles unglückliche Ausdrücke, denn sie suggerieren schon etwas, was sowieso unbiblisch ist, denn das Heil ist sowieso nicht verlierbar. Das Heil ist was Unverlierbares. Zuerst muss uns klar werden, was das Heil ist. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, die sehr deutlich machen, dass das Heil eine Person ist. Das ist nicht irgendein Ding, was man in die Tasche schiebt und dann wieder verlieren kann. Das Heil ist eine Person. Jesaja 12, Vers 2 zum Beispiel steht, siehe, Gott ist mein Heil. Gott ist eine Person und er ist mein Heil. Gott hat sich geoffenbart in Jesus Christus, konkreter gesprochen, Christus ist mein Heil. Lukas 2, Vers 30, meine Augen haben dein Heil gesehen, sagt Simeon, als er den Herrn Jesus sieht. Lukas 2, Vers 30 und Jesaja 12, Vers 2. Lukas 3, Vers 6, auch alle Welt enden sehen das Heil unseres Gottes, bezogen auf Jesus Christus. Lukas 3, Vers 6. Es gibt auch einige Verse, die das zeigen. Das ewige Leben ist eine Person. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Oder wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 11 oder 12. 12 ist es, glaube ich. Das heißt, wenn wir... Es wäre schon sehr wünschenswert, wenn man über eine schwierige Frage spricht, dass man möglichst biblische Vokabel verwendet. Das hilft uns weiter. Ich habe das gemerkt in der Diskussion, ist das eine große Hilfe. Meine Frau kann ich verlieren, meine Kinder kann ich auch verlieren. Den Herrn Jesus kann ich nicht verlieren. Ganz einfach deshalb, weil der Herr Jesus nicht stirbt. Meine Frau kann sterben und meine Kinder können sterben, dann sind sie weg. Der Herr Jesus ist eine ewige Person und allein von daher kann ich den Herrn Jesus nicht verlieren. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich von dem Herrn abwenden. Da gibt es genügend Bibelstellen, die zeigen, dass man sich von dem Herrn abwenden kann. Das Wort Abfall ist auch nicht ganz so ein glückliches Wort. Mir gefällt das englische Wort viel besser. Das englische Wort heißt Apostasy. Apostasy ist eigentlich nur ein Fremdwort, Apostasie, und ist das griechische Wort für weggehen. Apo heißt weg und von Histamin kommt Stasis, es heißt wegtreten. Treten heißt Histamin. Wegtreten, also von Christus wegtreten. Und das sollte eigentlich auch uns klar sein, dass ein Mensch von Christus wieder weggehen kann. Wir werden dann einige Bibelstellen uns anschauen. Zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1. Dort heißt es, der Geist sagt deutlich, dass in der letzten Zeit, oder in der Zeit, die folgen, etliche vom Glauben Abstand nehmen werden. Vom Glauben sich abwenden werden, wörtlich. Also da werden Menschen sich vom Glauben abwenden und auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen achten. Nun, andere würden jetzt sagen, ja, die waren ja nie gläubig. Wenn sie sich abwenden, dann waren sie nie gläubig. Das ist schon zu viel gesagt. Das ist noch nicht bewiesen, dass sie nie gläubig waren. Das Wort sich abwenden oder abfallen, was wir übersetzen mit abfallen, das kommt auch in Hebräer 3 vor. Hebräer 3, Vers 12. Und dort steht, dort ist es bezogen auf gläubige Menschen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, im Abfall vom lebendigen Gott begriffen. Also ein Herz, das dabei ist, abzufallen von dem lebendigen Gott, wirklich wegzutreten von dem lebendigen Gott. Wieder dieses Wort Apostasie. Also, da ist es eindeutig, dass von Gläubigen die Rede ist. Es nennt sie Brüder. Und er spricht von einer Gruppe, an, die er im Hebräerbrief alle seine Brüder nennt und seine Geschwister, und er nennt sich ihr Bruder. Und jemand von euch, dann heißt es nicht nur jemand, der bei euch so zufällig sich da reingeschneit ist und in euren Versammlungen sitzt. Nein, wenn er diese anspricht, euch, dann meint er im Hebräerbrief immer wiedergeborene Menschen. Der Apostel wendet sich nicht an eine gemischte Gruppe. Es wird oft behauptet, der Hebräerbrief sei an eine gemischte Gruppe geschrieben. Wenn man den Hebräerbrief liest, merkt man, er nennt sie heilige Brüder, Teilhabende am himmlischen Ruf, Kapitel 3, Vers 1. Diese Empfänger des Briefes nennt er heilige Brüder, Teilhabende am himmlischen Ruf. Und zu denen sagt er dann, Vers 6, Christus als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir nur die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als eine feste bis ans Ende festhalten. Wir sind sein Haus, seine Familie ist gemeint. Es geht um die Familie Jesu Christi. Und wir sind diese Familie, es geht um die ewige Familie. Er hat die ewige Familie im Sinne, er spricht hier von der Hoffnung, von der Zukunft. Diese ewige Familie hat Jesus Christus, und wir sind sein Haus, aber nur, also mit einer Bedingung, wenn wir festhalten. Es wird oft gesagt, die Bibel lehrt doch so eindeutig, dass das ewige Leben ewig ist. Und wenn das ewige Leben ewig ist, dann ist ja klar, dass jemand, der einmal das ewige Leben hat, der kann nie mehr zu einem Zustand kommen, wo er das ewige Leben nicht hat. Das ist ein Denkfehler. Der Denkfehler ist der, dass man meint, bei der Wiedergeburt wird die Natur verändert. Man meint, bei der Wiedergeburt macht Gott irgendwie ein Wunder an dem Menschen, und dieses Wunder ist jetzt eine Naturveränderung, sodass wir jetzt einen wiedergeborenen Menschen haben, und dieser wiedergeborene Mensch, der ist jetzt durch das Wort Gottes so wiedergeboren, dass er ewiges Leben hat, und dieses ewige Leben steckt in der Natur. Folgedessen, wenn das ewige Leben in der Natur des Menschen steckt, kann das ewige Leben nie aufhören. Folgedessen kann man nie mehr abfallen. Das ist ein Denkfehler. Die Bibel lehrt eindeutig, dass bei der Wiedergeburt die Natur nicht verändert wird. Die Natur bleibt immer die gleiche. Sie bleiben immer der, der sie sind. Vergessen Sie das nie. Sie bleiben immer Fleisch. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Dann sage ich, aber was ist das andere? Was vom Geist geboren ist, ist Geist. Richtig. Was geschieht hier? Was ist das? Was vom Geist geboren ist, ist Geist. Das ist ein Bildwort und spricht von einer neuen Geburt. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus. Und dieses, ihr müsst von Neuem geboren werden, Da verwendet er das Bild von der irdischen Geburt und sagt, schau, wie ein irdisches Kind geboren wird, so müsst ihr geistlich auch geboren werden. Ja, und wie geschieht das jetzt? Die Bibel sagt uns, wie das geschieht. Die Bibel sagt, es geschieht dadurch, dass der Heilige Geist Wohnung nimmt in dem Gläubigen. Das ist das, was tatsächlich geschieht. Es geschieht nicht eine Naturverwandlung des Menschen, sondern das, was geschieht, ist, es kommt der lebendige Gott in den Menschen hinein. Das ist, was geschieht. Und dieses, wenn Gott in dem Menschen wohnt, dann ist der Mensch deshalb Kind Gottes, weil das Leben Gottes in dem Menschen da drinnen ist. Und solange das Leben Gottes in dem Menschen drinnen ist, durch den Geist, ist derjenige ein Kind Gottes. Es ist also nicht so, dass der Mensch an sich verwandelt wird. Jetzt könnte man sagen, ja, aber steht nicht in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hängt ein bisschen an der Bibelübersetzung, die man hat. Es ist, das Griechische sagt wörtlich, wenn jemand in Christus ist, dann ist er neue Schöpfung. Ohne Artikel. Was heißt das? Die neue Schöpfung ist nicht der Mensch. Die neue Schöpfung ist Christus. Und Christus ist durch den Toten, ist aus den Toten auferstanden. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Mit der Auferstehung beginnt was absolut Neues, was nie vorher da war. Und wenn jetzt, und dieser Christus, der durch den Tod gegangen ist und durch Auferstehung gegangen ist, dieser Christus verbindet sich jetzt durch den Heiligen Geist mit dem Menschen, der an ihn glaubt. Wenn ein Mensch an den Herrn Jesus glaubt, dann wird dieser Mensch in Christus versetzt. Das heißt, die neue Schöpfung ist Christus. Und ein Mensch, der jetzt an Jesus Christus glaubt, kommt in die neue Schöpfung hinein. Der wird dort hineinversetzt, in Christus. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist der Mensch deshalb ein Teil der neuen Schöpfung. Im Griechischen heißt es, der Mensch ist neue Schöpfung. Das heißt, vom Wesen, wesensmäßig gehört er zur neuen Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Sie dürfen also ruhig den Artikel hier dort streichen. Der steht nicht im Griechischen. Ist jemand in Christus, so ist er neue Schöpfung. Nicht neues Geschöpf. Neue Schöpfung. Weil Christus die neue Schöpfung ist. Ist jeder, der in Christus ist, neue Schöpfung. Das ist das, was geschieht. Ich werde in Christus hineinversetzt. Christus ist das Heil. Christus ist alles. Christus ist das Leben. Christus ist schlechthin. Alles, was wir brauchen. Und was Gott jetzt tut, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist, er nimmt ihn und verpflanzt ihn in Christus hinein. Dort ist jetzt der Mensch drinnen. Deshalb heißt, ich sage die Bibel, wir sind in Christus. Das geschieht bei der Wiedergeburt. Der Mensch wird in Christus versetzt. Das heißt, er ist jetzt Teil der neuen Schöpfung. Es hat sich nicht unsere Natur verwandelt bei der Wiedergeburt. Das lehrt die Bibel an keiner Stelle. Die Bibel sagt, dass unsere Natur, da wohnt nichts Gutes in uns. In unserem Fleisch wohnt die Sünde. Die Sünde wohnt im Fleisch. Römer 6 bis 8, ich kann die Stellen jetzt nicht erklären, aber Römer 6 bis 8 erklärt das sehr deutlich, dass aus uns ist nichts zu holen. Wir haben nichts zu bieten vor Gott. Das, was uns rettet, ist, dass Gott uns in Christus hineinversetzt. Und dort sind wir sicher. Dort ist unsere Heilsgewissheit. Dort ist unsere Ewigkeit. Und wenn jetzt... Und dort ist auch unsere Versiegelung, das muss ich auch noch sagen. Wenn jetzt jemand in Christus ist, dann wird er versiegelt. Nicht die Tür wird versiegelt. Nicht die Tür, durch die ich reingekommen bin, wird versiegelt, sodass ich nicht mehr rausgehen kann. Nicht die Tür wird versiegelt. Der Gläubige wird in Christus versiegelt. Was heißt denn das? Versiegelung, das steht in Epheser 1, Vers 13 und Epheser 4, Vers 30. Er hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung, Epheser 4, Vers 30. Und wenn wir zum Glauben kommen, in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt, bekommt er das Siegel Gottes. Was ist das Siegel? Das Siegel ist der Heilige Geist. Gott versiegelt ihn, Gott kennzeichnet ihn, stempelt ihn, du bist jetzt mein Eigentum. Und wie ein Siegel einen Brief verschließt, so sind wir dadurch, dass wir jetzt uns in Christus hineinbegeben haben, sind wir sicher. Der einzige Ort, wo wir sicher sind vor dem Gericht, ist Christus, weil wir in Christus sind. Also, in Christus ist die Versiegelung, in Christus ist die neue Schöpfung, in Christus ist das Heil. In Christus ist überhaupt alles. Christus ist der Schlüssel für unser Leben. Paulus sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, gekreuzigt. Lesen wir das. Galater 2, Vers 19. Denn durch das Gesetz starb ich dem Gesetz, damit ich für Gott lebe. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt worden. Wie kann er das sagen? Weil er in Christus ist. Deshalb ist er, kann er sagen, er ist mit Christus zusammen gekreuzigt worden. Weiter. Aber ich lebe. Ja, was jetzt? Vorher hat er gesagt, er ist gestorben. Jetzt sagt er, er lebt. Ja, was jetzt? Lebt er oder ist er gestorben? Ich lebe. Nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben auf den Sohn Gottes, an den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für mich hingegeben hat. Jetzt haben wir es. Er ist in Christus durch den Glauben. Dort ist er drinnen und er ist absolut sicher in Christus. Wieso ist er sicher? Weil er an Christus glaubt. Er ist dort drinnen durch den Glauben und was er jetzt im Fleisch lebt, hier auf Erden, als Mensch, auf Erde, was er jetzt lebt im Fleisch, das lebt er im Glauben. Die große Frage, um die es also geht, ist nicht, ob man in Christus sicher ist. In Christus sind wir sowieso sicher, weil wir versiegelt sind in Christus, weil wir eine neue Schöpfung sind. Und wir können das Heil nicht verlieren, weil man Christus nicht verlieren kann. Das ist nicht die Frage. Die Frage, die uns beschäftigt, ist die Frage des Glaubens. Das ist nämlich das, was wir tun müssen. Der Glaube ist der Schlüssel, wie man hineinkommt. Und jetzt ist die Frage, kann es sein, dass jemand zu glauben aufhört? Kann es sein, dass einer, der mit zu glauben begonnen hat, zu glauben wieder aufhört? Lesen wir Römer 11. Da ist die Rede von einem Ölbaum. Da wurden die Ungläubigen wurden ausgebrochen aus dem Ölbaum. Es geht dort um Israel. Und wer zum Glauben kommt, der wird eingepflanzt in den Ölbaum, also eingepropft eigentlich. Vers 17. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepropft und Mitteilhaber der Wurzeln mit Stamm und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst hieraufhin sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Recht. Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch dich nicht schonen werde. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes gegen die vielen Strenge, gegen dich Freundlichkeit, wenn du an der Freundlichkeit bleibst. Sonst wirst du auch abgeschnitten werden. Also, das ist eine Warnung an stolze Heiden, die gesagt haben, wir sind auf Kosten der Juden reingekommen und wir sind jetzt, wir haben die Juden ersetzt. Dann sagt Paulus, warte mal, so geht das nicht. Ihr habt die Juden nicht ersetzt. Die Juden können genauso noch reinkommen, wie ihr reingekommen seid. Und pass auf, dass du nicht rauskommst. Sie kommen durch den Unglauben raus. Und du stehst nur drin durch den Glauben. Pass auf, dass du nicht auch rauskommst durch den Unglauben. Das heißt, Paulus setzt voraus, dass man durch den Unglauben wieder ausgebrochen werden kann. Mir hat dann jemand einmal gesagt, der redet kollektiv. Der redet kollektiv. Die Heiden, das Du, das heißt die Heiden. Was sagt der Text? fürchte du dich. Man kann sich nicht kollektiv fürchten. Das ist eine Mahnung des Apostels Paulus an die Heidenchristen in Rom, an die heidnischen Christen in Rom, dass sie nicht stolz sein sollen. Sie sollen auf Christus hoffen, auf Christus ihre Hoffnung setzen und sollen sich nicht rühmen gegen die Juden. Versteht ihr? Es ist also von daher tatsächlich möglich, dass jemand zum Glauben wieder aufhört. Dann sagt man, ja, aber das schmälert das Werk Gottes. Nein, das schmälert das Werk Gottes nicht, im Gegenteil, das macht es groß. Das tangiert nämlich nicht das Werk Gottes. Das Werk Gottes ist das, was Gott auf Golgatha getan hat, und den Heiligen Geist hat er gesandt. Und alles, was man in Christus hat, er hat alles zur Verfügung gestellt. Es ist alles so, wie Gott es möchte. Das Einzige, worum es ankommt, ist, ob ich durch den Glauben dort hinein will oder nicht. Ich kam hinein durch den Glauben. Und die Frage ist jetzt, ob ich durch den Glauben da drin bleibe oder ob ich mich verführen lasse, um wieder auszusteigen. Die Galater, die wurden verführt. Galater 5, lesen wir das. Die Galater-Christen, denen schreibt Paulus, und er ist sehr emotional in dem Brief, weil er Angst hat. Man spürt ihm sein Eifern, wenn man den Brief liest. Galater 5, Vers 1. In der Freiheit also, zu der Christus uns frei machte, stehet. Er sagt, bleibt so in der Freiheit. Er spricht zu wiedergeborenen Menschen. Christus hat sie befreit und sie sollen jetzt stehen. Und lasst euch nicht wieder in einem Joch der Versklavung festhalten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr beschnitten werdet, wird euch Christus überhaupt nichts nützen. Spricht er zu wiedergeborenen Christen. Ihr steht in der Freiheit. Sie sind schon frei. Sie haben Christus schon. Wenn ihr beschnitten werdet, wird euch Christus überhaupt nichts nützen. Ich bezeuge wiederum, einem jeden Menschen, der beschnitten wird, er ist schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Ihr wurdet beseitigt, von dem Christus weggetan, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr fielet aus der Gnade. Denn wir, durch den Geist und aus Glauben, warten mit Geduld auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Vers 5 ist ganz wichtiger Vers. Viele überlesen Vers 5 einfach drüber. Vers 5 erklärt das. Vers 4 sagt er, dass er sagt, ihr seid weggetan, wenn ihr euch beschneidet. Das heißt, dann verlasst ihr euch statt auf Christus, verlasst ihr euch auf das Gesetz. Und das ist der falsche Weg. Dann schneidet ihr euch praktisch selber. Ihr habt euch weggetan von Christus. Vers 5 ist ein ganz wichtiger Vers. Denn Vers 5 erklärt Vers 4. Ihr fielet aus der Gnade, denn wir durch den Geist aus Glauben warten auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was heißt denn das? Das Hoffnungsgut ist die Gerechtigkeit, die wir in der Ewigkeit bekommen. Er spricht ja von der ewigen Gerechtigkeit. Das Hoffnungsgut der Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, das heißt die Vollendung. So, das ist Hoffnungsgut, das heißt, es ist noch zukünftig. Und auf das warten wir. Wir sind noch nicht dort, sagt er. Und wie warten wir drauf? Aus Glauben. Durch den Geist. Den Heiligen Geist haben wir bekommen. Der Heilige Geist ist der uns motiviert. Wir glauben. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Wir glauben. Und im Glauben bleiben wir. Das heißt, wir warten geduldig auf diese Zeit, wenn wir dann vollendet werden. Eine Parallelstelle ist dazu in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Selber Gedanke. Ich lese den ganzen Vers 3. 4, 5. 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, einer lebenden, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufgehoben ist für uns, die wir, jetzt kommt's, in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Damit jemand bewahrt wird, braucht es zweierlei. Es braucht die Kraft Gottes und es braucht den Glauben. Das ist wie beim Auto. Es braucht ein Motor, funktionierenden Motor und voller Tank, aber es braucht noch ein Gaspedal, das gedrückt wird und ein Anlasser. Das heißt, es sind zweierlei da. Kraft Gottes und Glaube. Glaube ist das, was der Mensch tut. Glaube ist das, was von dem Gläubigen gefordert wird. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, sagt der Herr. Das ist das, was der Mensch tut. Er glaubt, er vertraut. Vertrauen ist eine Sache, die Gott nicht auf Knopfdruck in uns macht. Er sagt nicht so, ich mache jetzt, dass du glauben kannst. Das geht nicht so. Funktioniert in der Bibel nicht so. In der Bibel ist Glaube etwas, was der Mensch tun muss. Gott macht alles andere. Das stimmt. Gott spielt den ersten Ball. Gott ergreift die Initiative. Aber dann, wenn er den Pass gegeben hat, den Ball gespielt hat, wartet er auf eine Reaktion, wartet auf einen Rückpass. Gott wartet, dass der Mensch reagiert auf das, was er getan hat. Es ist eben kein Automatismus. Und Gott fleht den Menschen an. Gott tut sehr viel, damit der Mensch jetzt positiv reagiert auf das Angebot Gottes in Jesus Christus. Lasset euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Lasset euch versöhnen mit Gott. Glaube ist etwas, was der Mensch, was vom Menschen gefordert wird. Und wenn er angefangen hat zu glauben, soll er im Glauben bleiben. Zwei Stellen, die kennen Sie. Kolosser 1, Vers 23. Kolosser 1, Vers 23. Ich lese von Vers 22, er versöhnte uns nun in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch darzustellen als Heilige und Tadellose und nicht Anzuklagende vor seinem Angesicht. Wenn ihr wirklich im Glauben bleibt. Ist das deutlich? Es ist eine Bedingung gestellt. Die Kolosser-Christen müssen im Glauben bleiben. Er sagt nicht, wenn ihr gläubig werdet. Nein, sie sind ja schon gläubig. Er sagt, wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet, gefestigt, nicht abbewegt werdet von der Hoffnung der guten Botschaft, die ihr hörtet. Jetzt hat mir jemand gesagt, ja, in Kolosse, da gab es Gläubige und Nichtgläubige. Und der Paulus weiß ja nicht, ob die Christen von Kolosse alle gläubig sind. Jetzt hat er eben geschrieben, wenn ihr im Glauben bleibt, dann meint er, die Mitläufer, die müssen im Glauben bleiben. Die anderen, die sind ja schon gläubig, die können ja nicht abfallen. Das passt doppelt nicht. Erstens sagt man nicht zu jemandem, der noch nicht gläubig ist, dass er im Glauben bleiben soll. Und zweitens richtet sich Paulus im Kolosserbrief nicht an die Mitläufer. Das sagt er selber in den ersten Versen des Kolosserbriefes. Wenn Paulus einen Brief schreibt an eine Gemeinde oder an Christen, also an die Kolosserchristen wie hier, dann schreibt er nur an die Heiligen, an die Geschwister, an die Brüder, an die Schwestern. Wie er sagt hier in Vers 2, Kapitel 1, Paulus an die Heiligen und treuen oder gläubigen Brüder in Christus Jesus in Kolosse. Der Brief ist nicht geschrieben an Mitläufer. Wenn Mitläufer waren, ist der Brief nicht an sie geschrieben. Die haben nichts zu tun mit dem Brief. Die hören vielleicht, wenn ihn jemand vorliest, aber es ist nicht an sie gerichtet. Es ist nur an die Heiligen gerichtet. An Gläubige. Und die werden aufgerufen, im Glauben zu bleiben. Zweite Stelle ist 1. Korinther 15. Kennen Sie wahrscheinlich auch schon. 1. Korinther 15, Vers 2, Vers 1 und 2. Ich setze euch in Kenntnis, Brüder, über das Evangelium, das ich euch als gute Botschaft sagte, das ihr auch übernahmt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, welcherlei Wort ich euch als gute Botschaft sagte, es sei denn, dass ihr vergebens glaubtet. Man kann auch so übersetzen, wenn ihr festhaltet, welcherlei ich euch als gute Botschaft sagte, andersfalls hättet ihr erfolglos geglaubt. Wenn sie also nicht mehr glauben an das Evangelium, das er ihnen gesagt hat, dann haben sie erfolglos geglaubt. Geglaubt haben sie mal, klar. Sie waren ja Korintherchristen. Er schreibt ja an die Wiedergeborenen in Korinth. Er schreibt an die Heiligen in Korinth. Und er sagt, wenn ihr jetzt das Evangelium verlasst, das Evangelium, so wie ich es euch gesagt habe, dann seid ihr erfolglos, vergebens, zum Glauben gekommen. Warum? Weil ihr euch wieder abgewandt habt. Dann hilft euch das alles nichts, was ihr hattet. Also auch hier wird gesagt, sie müssen festhalten, das Evangelium, die Wahrheit, in der Form, wie sie ihnen verkündigt worden war, die biblische Wahrheit also. Ohne das wäre alles vergeblich gewesen. Alles, was sie in der Vergangenheit schon erlebt haben und gehabt haben. Sind dazu Fragen? Ich habe jetzt ein bisschen viel auf einmal gebracht, ich weiß schon, aber ja, bitte.
Eine Frage. Du sagst, der Glaube ist etwas, was der Mensch tun muss. Liegt Epheser 2,8. Also, was bedeutet Epheser 2,8? Dass Gottes Gabe die Errettung ist oder dass Gottes Gabe auch der Glaube ist?
Ja, lesen wir Epheser 2,8. Der Zusammenhang, er spricht hier von Vers 4, Gott brachte euch wegen seiner vielen Liebe, mit der er euch liebte, zum Leben, also hat euch erweckt, auferweckt, die wir tot waren in Übertretungen und so weiter. Vers 6, er erweckte uns zusammen mit ihm, er setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen, Christus Jesus. Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So, jetzt ist die Frage, worauf bezieht sich das Wort das? Hätte er gemeint, durch den Glauben, der Glaube ist nicht aus euch, dann hätte er gesagt, und dieser nicht aus euch. Im Griechischen übrigens ist es genau gleich wie im Deutschen. Der Artikel hier für Glaube ist ein anderer wie der Artikel für dieses. Wie der Genus für dieses. Also, das heißt, Glaube und dieses korrelieren nicht, passen nicht zusammen. Wir müssen also genauso übersetzen, wie es hier übersetzt ist. Und ich denke, bei Ihnen ist es auch so übersetzt, oder? Das nicht aus euch. Stimmt das?
Ja.
Das nicht aus euch. Jetzt fragen Sie sich ja, was ist nicht aus euch? Ja, wovon hat er gesprochen? Durch die Gnade seid ihr gerettet. Das nicht aus euch. Dass ihr gerettet seid. Das ist nicht aus euren Werken, das ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist rein aus Gnade. Die Rettung ist nicht aus euch. Das Gerettetsein, ja, der Zustand, dass ihr Gerettete seid, das ist nicht aus euch. Das Mittel, wodurch sie zur Gnade kamen, wodurch sie zu dem Heil kamen, das Mittel war der Glaube. Deshalb sagt er, durch die Gnade seid ihr gerettet. Die Gnade war die Kraft. War das Wirken Gottes, ja, geschenkt. Gerettet ist das Ergebnis, das ist das Heil. Das Heil ist aus Gnaden, ist als Geschenk. Das Mittel, wodurch man das bekommt, ist der Glaube. Und dieses, nicht der Glaube, es geht nicht um das Mittel, sondern um das, was er vorher gesagt hat, das Gerettetsein. Dieses ist nicht aus euch, das ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken. Da haben wir es. In Christus Jesus erschaffen. Erschaffen hat Gott. Neue Schöpfung. Neues Geschöpf eigentlich. Neue Schöpfung. Teil der neuen Schöpfung, nicht Geschöpf. Teil der neuen Schöpfung. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Gott hat etwas gemacht, dass jetzt in euch gute Werke hervorgebracht werden, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Also nochmal, das Mittel ist der Glaube. Der Glaube ist das, was gefordert wird von den Menschen. Glaubt an das Evangelium. Klar hilft uns Gott. Klar sagen wir, oh Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Herr hilft unserem Unglauben. Aber trotzdem muss man glauben. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ach, geh weg, ich mache jetzt, dass du glaubst. Nein, dazu gehört eine ganz klare, ein klares Ja, Herr. Ich bin bereit. Also der Glaube ist etwas, was zum Menschsein gehört. Gott hat den Menschen erschaffen, dass er ein Vertrauenswesen, ein Wesen ist, das vertrauensfähig ist. Deshalb gibt es eine Ehe. Wieso gibt es Ehe? Wieso gibt es das? Da ist ein Mensch, ein Mann und eine Frau, die vertrauen einander. Jetzt entsteht eine Verbindung. Aber dieses Vertrauen, das geschah, weil sie sich entschlossen haben, einander zu vertrauen. Gott hat den Menschen geschaffen als vertrauensfähiges Wesen. Und so ist es auch Gott gegenüber. Gott sagt etwas und jetzt ist bei uns die Frage, vertraue ich dem, was Gott sagt? Traue ich mich dem an oder nicht? Und das ist etwas, was Göttliches, das ist etwas, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Das ist etwas Göttliches, dass wir vertrauen können, uns einer Sache anvertrauen können. Das ist nicht etwas, das der Mensch gar nicht hat, es sei denn, dass Gott jetzt einen Knopf drückt und jetzt kann er glauben. Das geht nicht so. Fragen?
Wie verhält sich das mit Philipper 2, 12, 13?
Philipper 2, ich lese noch zuerst Philipper 1 und dann Philipper 2, weil es gehört ja zusammen. Philipper 1, Vers 6. In Philipper 1 sagt Paulus, dass er Gott dankt für die Philipper, immer wenn er für sie betet. Vers 5, ich danke ihm wegen eurer Gemeinschaft für die gute Botschaft vom ersten Tag bis jetzt, denn von eben diesem überzeugt, dass der, der unter euch ein gutes Werk anfing, es ganz zum Ziel führen wird bis zum Tage Jesu Christi. Gott hat unter den Philippern ein gutes Werk angefangen. Gott hat es angefangen. Wie es dazu kam, dass er das anfing? Nun, bei der Lydia wissen wir es. Lydia war interessiert am Evangelium. Lydia war eine gottesfürchtige Frau. Sie war eine Jüdin. Der Herr tat ihr das Herz auf. Wieso hat er das Herz aufgetan? Den anderen hat es nicht aufgetan. Der Herr möchte jedem das Herz auftun. Bei Lydia konnte er es auftun. Wieso konnte er es auftun? Weil sie gottesfürchtig war. Weil sie grundsätzliche Bereitschaft mitbrachte. So, jetzt hat der Herr ihr das Herz aufgetan. Jetzt kam sie zum Glauben. Sie hat die Botschaft aufgenommen, die Paulus sagte, und daraufhin hat sie geglaubt. Und nicht nur bei der Lydia. Viele andere Philipper kamen auch zum Glauben. So hat der Herr also ein Werk unter ihnen begonnen. So, und jetzt wird der Herr dieses Werk auch zum Ziel führen. Paulus ermutigt die Philipper, sagt, schaut, Gott hat angefangen mit euch. Gott bringt euch ans Ziel. Der Gott, dem ihr euch anvertraut habt, der bringt euch ans Ziel. Keine Angst. Ihr werdet das Ziel erreichen mit diesem Gott. Der bringt euch dorthin, bis zum Tag Jesu Christi. Vers 7, so wie es recht für mich ist, dieser Gesinnung zu sein. Jetzt erklärt er, warum er so positiv denken kann über die Philipper. Im Blick auf euch alle, weil ich euch im Herzen habe, in meinen Fesseln und auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft, seid ihr alle Teilhabende zusammen mit mir an meiner Gnade. Paulus sagt, ihr Philipper seid alle Teilhabende zusammen mit mir an meiner Gnade. Und er sieht das echte Werk, er sieht das echte Leben der Philipper. Und er sieht ihren Glauben, er sieht alles, was da ist, und er kann ihnen sagen, dieser Gott wird euch ans Ziel bringen. Gut, jetzt Kapitel 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, bringet nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit mit Furcht und Zittern eure Rettung zu Wege. Jetzt kommt eine Ermahnung, eine Aufforderung eigentlich. Sie sollen mit Furcht und Zittern und diesen Weg weitergehen bis zur Rettung. Die Rettung ist hier natürlich die ewige Rettung. Das heißt, die zukünftige Rettung. Sie sind ja noch nicht am Ziel. Mit Furcht bringet mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zu Wege. Luther übersetzt, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Wirket euer Heil, schaffet euer Heil. Bringt es zu Wege mit Furcht und Zittern. Denn es ist Gott, der in euch wirkt. Einerseits die Aufforderung, seid mit Furcht und Zittern dran. Lasst euch nicht abbringen und bleibt dabei mit Furcht und Zittern. Lebt ein heiliges Leben, nicht nur wenn ich da bin, auch wenn ich weg bin. Denn es ist Gott, der in euch wirkt. Niemand anderer. Der lebendige Gott wirkt in euch. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zugunsten seines Wohlgefallens. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Warum sollen sie mit Furcht und Zittern dranbleiben? Weil niemand anderer als der lebendige Gott in ihnen am Werk ist, in ihnen wirkt. Deshalb diesem Gott, diesem heiligen Gott, der in ihnen am Werk ist, der in ihnen den Wunsch weckt, das Wollen weckt, der in ihnen die Kraft und die Motivation darreicht, weiter zu wollen und weiter zu gehen. Deshalb sollen sie mitmachen, mit Furcht und Zittern. Merken wir, da geht es nicht um Werksgerechtigkeit, es geht um das Wirken Gottes. Das, was der Gläubige bringen muss, ist eine heilige Haltung mit Furcht und Zittern. Das heißt, ein Ja, Herr, ja, nur du und nichts anderes, nur du. Das ist keine Werksgerechtigkeit, wie mir schon jemand vorgeworfen hat. Ich verkündige Werksgerechtigkeit, weil ich sage, man muss glauben. Wo ist denn Glaube eine Werksgerechtigkeit? Werksgerechtigkeit ist, wenn man sich auf das Gesetz verlässt, auf Beschneidung, auf irgendwelche Riten und so weiter. Wenn man sich nur auf Christus verlässt, ist das doch keine Werksgerechtigkeit. Das ist gerade das Gegenteil von Werksgerechtigkeit. Hier auch. Bleibt mit Furcht und Zittern an diesem Gott, denn er ist der, der in euch wirkt. Das Wollen, er motiviert, sodass ihr ja dort auch hin wollt. Und das Wirken, das heißt das Vollbringen, die Kraft, liefert er dazu, sodass alles kommt von ihm. Aber bitte, ihr müsst mit Furcht und Zittern, wenn ihr sagt, ach, alles egal, ist nicht alles nicht so schlimm, ich tue jetzt ein bisschen sündigen. Ist ja nicht schlimm, ich bin ja sowieso gerettet. Ich kann mir die und jene Sünde ruhig leisten. Hat Paulus so geredet? Niemals. Ein Gläubiger kann sich das nicht leisten. Und letzter Vers, Römer 8, Vers 12 und 13. Römer 8, Vers 12 und 13. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Der Zusammenhang ist, es geht um, wem will ich eigentlich dienen? Will ich nach dem Fleisch leben oder will ich nach dem Geist leben? Kapitel 8, Vers 4, wir, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und jetzt sagt er, dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Wir müssen nicht den Regungen des Fleisches nachgeben. Nein, wir sind nicht schuldig. Wir müssen es nicht. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Also worum geht es? Will ich auf das Fleisch vertrauen, auf meine eigenen Werke, nach dem Fleisch leben? Will ich nach den Gelüsten des Fleisches leben? Er sagt, du bist nicht mehr schuldig. Wenn eine Einladung kommt, nach den Gelüsten des Fleisches zu leben, dann sagst du, nein, ich bin nicht schuldig. Ich muss nicht, ich bin nicht verpflichtet, jeder Regung des Fleisches nachzugeben. Nein. Also ich sage nein dazu. Und dann kommt die Mahnung, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wenn das wirklich euer Lebensweg ist, den ihr einschlagt, er redet zu Christen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben, dann schlagt ihr eine Straße ein, die Richtung Tod geht. Wenn man am Dorf wohnt und die Straße einschlägt Richtung Stadt, dann kommt man in der Stadt an. Und wenn man nach dem Fleisch lebt, dann kommt man wo an? Beim Tod. Welcher Tod ist gemeint? Jetzt hat mir jemand gesagt, das ist der leibliche Tod. Also wenn man nach dem Fleisch lebt als Christ, dann wird man leiblich sterben. Eigenartig. Und die, die nach dem Geist leben, müssen die nicht sterben? Die müssen doch auch sterben. Es geht nicht um leibliches Sterben. Das hätte er geschrieben, dann wird Gott euch züchtigen. Und ihr werdet dann in der Züchtigung dann sterben. Es geht hier nicht um das leibliche Sterben. Es geht auch beim Töten nicht um das leibliche Töten. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Geistlich oder leiblich leben? Geistlich. Dann werdet ihr das ewige Leben erreichen, das Ziel erreichen. Wenn ihr durch den Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Handlungen des Leibes tötet. Der Leib sagt, ich möchte jetzt gern sündigen. Und du sagst durch den Geist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, sagst du, nein, jetzt wird nicht gesündigt. Schluss. Der Herr hilft. Allein dieser Vers zeigt ja auch, dass man in Gefahr stünde, wenn man nach dem Fleisch lebt, dass man dort endet, wo man nicht enden will. Galater 6, Vers 7. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Das ist genau der Gedanke, wie hier. Galater 6, Vers 7 und 8. Für Paulus ist klar, das Sündigen ist keine Spielerei für den Gläubigen. Und die Irrlehre ist auch keine Spielerei. Es gibt Irrlehre, die ist eine Gefahr für Christen. 1. Korinther 15. Wenn ihr was anderes glaubt, das ist Evangelium, dann seid ihr vergebens zum Glauben gekommen. Fragen noch?
Römer 7, ja. Letzter Abschnitt. Ja. Und wie ist das gerichtet? Der letzte Vers vielleicht.
Ja, da wird ja ein Dilemma aufgezeigt. Das Dilemma ist hier, hier ist ein Mensch, der will das Gesetz, der will das Gute tun. Er richtet sich aus letztlich nach dem Gesetz. Er will das Gute tun, aber er stellt fest, in seinem Fleisch wohnt die Sünde und er kriegt das nicht hin mit dem Guten. Immer wenn er, wie sagt der Vers 20, wenn aber da, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich aus, aber das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Das Gute, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Und dann kommt es dann Vers 21, ich finde also bei mir ein Gesetz oder das Prinzip, dass bei mir, der ich das Gute ausüben will, das Schlechte vorhanden ist, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, wie jeder Mensch unter dem alttestamentlichen Gesetz ja Freude hatte nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines Denkens Krieg führt und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien aus diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er dankt durch Jesus Christus und die Befreiung kommt durch Jesus Christus. Das ist die Lösung. Aber das ist nur ein Klammer. Und dann setzt er fort, dann leiste also ich selbst, Sklavendienst mit dem Denksinn, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Mit dem Denksinn, es spricht ja als ein Mensch, der unter dem Gesetz ist. Das Denken will das Gesetz Gottes tun, aber das Fleisch tut die Sünde. Das ist, er beschreibt also das Dilemma, zusammengefasst in einem Satz, das Dilemma, das er im halben Kapitel hier beschrieben hat. Die Lösung ist dann in Kapitel 8, es ist dann gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Die in Christus Jesus, für die ist Befreiung. Da gibt es keine Verurteilung, weil sie ja in Christus sind. In Christus sind sie Gerechte. Und für Gerechte gibt Gott, da gibt es keine Verurteilung. Ja. Sind noch Fragen?
Auf die Stelle, ich habe jetzt nicht ausgesucht, antworten. In Johannes steht, glaube ich, es sei denn, kein Mensch kann glauben, es sei denn, es ziehe ihn der Vater.
6,44,
ja. Weil das wäre ja auch so ein Argument, wo man sagt, Gott zieht der Mensch, er kann ja nicht zu, wenn Gott ihn nicht zieht.
Das ist ja ein Streitgespräch mit ungläubigen Juden. Dieser Vers ist aus dem Streitgespräch herausgenommen, wo der Herr Jesus mit ungläubigen Juden diskutiert und ihnen zeigen möchte, dass er der einzige Weg des Heils ist. Und sie haben ihm ja vorgeworfen, du, was machst du aus dir selber? Du bist da, kommst einfach daher und sagst, die Leute müssen zu mir kommen. Und er sagt, ich rede nicht von mir selber, der Vater ist, der mich gesandt hat. Und wenn jemand bereit ist, den Willen dieses Vaters zu tun, der wird erkennen, ob ich die Worte, die ich sage, von mir selber rede oder ob sie von Gott sind. Sagt in Kapitel 7 dann. Und in diesem Streitgespräch in Johannes 6 zeigt er, dass der Vater die Menschen zum Sohne zieht. Das ist, er nimmt die, um vom Vater zu dem Sohne gezogen zu werden, muss man sich natürlich beim Vater aufhalten. Das ist schon klar. Also man kommt zum Vater. Und der Vater sagt, nein, darüber muss gehen, zum Sohn. Und er schnappt ihn und zieht ihn zum Sohn rüber. Dort ist die Rettung, dort ist der Heilsweg. Er zeigt den Heilsweg auf, wie man gerettet wird. Das nämlich der einzige Heilsweg über den Sohn ist, über Christus. Sie werden alle von Gott gewiesen, unterwiesen sein. Steht dann im nächsten Vers, oder? Eine dieser nächsten Verse. Johannes 6, Vers 44 und 45. Niemand kann zu mir hinkommen, es sei denn, der Vater, der mich schickte, ihn ziehe. Zum Sohn natürlich, ja. Und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage. Ich bin der, der den Menschen ans Ziel bringt, sagt er. Ich. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Gott wird sie unterweisen. Das ist das Ziehen, die Unterweisung Gottes. Gott weist sie dorthin. Jeder also, jetzt erklärt das, nächste Vers erklärt es. Jeder also, der vom Vater hörte und lernte, kommt zu mir. Jeder, der sich unterweisen lassen hat und zum Vater sagt, bitteschön, zum Sohn hin, der kommt zu mir. Und dort findet er Rettung. Jesus beschreibt den Heilsweg, wie man gerettet werden kann. Es geht um ungläubige Juden, die ihm vorgeworfen haben. Die ihm schlimme Vorwürfe gemacht haben. Weil ich sage euch, der, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Dazu bin ich gekommen. Also er erklärt den Menschen, dass er der einzige Heilsweg ist. Ohne Christus können sie noch so fromme Juden sein. Es wird ihnen nichts helfen. Ja, ich denke, wir machen hier Schluss oder morgen Fortsetzung. Ja. Morgen dann auch über das Thema Erwählung, Vorherbestimmung, diese ganze Themenkomplex. Aber wenn hier noch Fragen sind zu diesem Thema Abfall, dann können wir gerne auch noch, Sie können sie mir schriftlich geben oder sie oder nennen oder auch morgen. Beten wir zum Schluss.